Wir haben zum einen den berichtenden Walter Faber und wir haben zum anderen den erlebenden Walter Faber. Mhm. Und das finde ich für diesen Roman einen super Ausgangspunkt, um diese ganzen Zwiegespräche, innere Monologe und so weiter auf der Bühne auszuloten und dann dem Zuschauer visuell darzustellen und zu präsentieren. Das fand ich einen ganz guten Kniff, der mich gereizt hat.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um Max Frichs bekannten Roman Homo Faber, der in einer Bühnenfassung von Volkmar Kamm bei uns auf die Bühne kommt. Meine GesprächspartnerInnen heute sind zum einen die Regisseurin Grit Lukas und der Schauspieler Jan Hinnerk Anke. Herzlich willkommen, Grit.
Hallo, Axel.
Und herzlich willkommen, Jan Hinnerk.
Hallo, Axel.
Na, vorbildhaft die Begrüßung. Das ist doch ein Einstieg. Auch wenn der Roman bestimmt vielen noch aus der Schule auch bekannt ist, ganz kurz nochmal die Handlung zusammengefasst. Der Schweizer Ingenieur Walter Faber ist unterwegs nach Venezuela, um dort im Auftrag der UNESCO eine Montage zu beaufsichtigen. Die Anreise erfolgt per Flugzeug, doch ein technischer Defekt zwingt zur Notlandung in der mexikanischen Wüste. Spontan, und das heißt für Faber untypisch, entscheidet er sich, die Dienstreise einstweilen auszusetzen, um seinem Sitznachbarn im Flugzeug bei der Suche nach dessen Bruder in Guatemala zu helfen. Denn jener Bruder ist Joachim, ein ehemaliger Studienfreund Fabers. Als sie ihn dann auf einer Plantage fernab der Zivilisation tot vorfinden, sucht Faber wieder den Weg in sein normales Leben und führt seine Dienstgeschäfte fort. Auf dem Weg zurück nach Europa, jetzt per Schiff, lernt er die junge Elisabeth kennen, die er bald zärtlich Sabet nennt. Dass mit ihr nun sein Leben komplett auf den Kopf gestellt wird, bemerkt Faber viel zu spät, als er auf seine frühere Geliebte Hannah trifft. Mit den Folgen seiner persönlichen Tragödie ist er vollends überfordert. Wie kommt nun das Buch zu diesem doch eher ungewöhnlichen Titel, Homo Faber? Im Roman erfahren wir, dass Hannah, also seine Jugendliebe, damals halb spöttisch, halb ernst Faber so nannte. Und sie griff dabei, natürlich ist es ein Wortspiel, Faber, weil er Walter Faber heißt, aber sie griff eben auch dabei auf einen wissenschaftlichen Terminus aus der Philosophie zurück. Der Begriff Homo Faber, lateinisch für der schaffende Mensch oder der Mensch als Handwerker, wird in der philosophischen Anthropologie benutzt, um den modernen Menschen von älteren Menschheitsepochen durch seine Eigenschaft als aktiver Veränderer seiner Umwelt abzugrenzen. Ein eng verwandter Begriff ist auch der aus der Renaissance stammende Faber Mundi, der Schaffer oder Herrscher der Welt. Grit und Janina, jetzt würde ich euch vielleicht als erste Frage doch stellen, habt ihr eigentlich den Roman damals auch in der Schule gelesen oder wisst ihr noch, wann ihr dem zum ersten Mal begegnet seid?
Also ich habe ihn tatsächlich jetzt erst im Rahmen der Inszenierung gelesen. Ich hatte ihn nicht in der Schule. Wir hatten von Max Frisch, ich weiß es nicht mehr, irgendwas anderes gelesen.
Biedermann und die Brandstifte ist oft gerne genommen.
Ja, vermutlich. Da kann ich mich auch an Inszenierung erinnern, dass wir mit der Schule dann dort in Inszenierung waren bei Biedermann und die Brandstifte. Aber Homo Faber ist tatsächlich jetzt erst, okay, vor 2 Jahren, beziehungsweise als das Angebot war, dann vermutlich vor 3 Jahren, erst auf meinen Lesekompass gekommen. Und da habe ich das zum ersten Mal gelesen.
Also ich habe Homo Faber in der Schule gelesen. Ja, ich bin irgendwie so mit Frisch dann tatsächlich groß geworden. Biedermann und die Brandstifter, Andorra, Homo Faber, Stiller, die ganzen Sachen mussten wir lesen. Es ist so interessant, dass man in verschiedenen Lebensabschnitten irgendwie mit Max Frisch in Berührung kommt. Ich habe dann auch den Film gesehen von Volker Schlöndorff, da war ich noch sehr jung.
In den 90er Jahren ist der, glaube ich, rausgekommen.
Ja. Und in den 90er
oder
so, Ende der 80er
ja, kann
oder
sein, ja.
Anfang 90er, ja, es ist eben etwas länger her. Und da bin ich total drauf abgefahren. Und ich kenne auch viele junge Leute, die immer noch Homo Faber zu einer bestimmten Zeit in ihrem Leben gelesen haben oder damit in Berührung kommen und viel damit anfangen können.
Aber da will ich doch direkt mal weiter fragen. Jan, was hat dich denn damals dann so fasziniert, entweder am Roman Homo Faber oder auch an den Werken von Frisch, dass du sagst, du bist immer doch wieder dran geblieben und hast dich dem auch ausgesetzt?
Also bei Homo Faber war das so, ich weiß nicht, ob das so, ist das so was Präpubertäres? Man hat wirklich so einen anderen Blickwinkel, also auch auf den Mann, da werden wir wahrscheinlich später drauf zu sprechen kommen, aber so mit Anfang 20 fand ich diese unerhörte Liebesgeschichte, hat mich wirklich sehr fasziniert. Im Film war ich natürlich in Sabit verliebt, Julie Delpy, so, das hat sich dann alles geändert, obwohl jetzt bin ich ja wieder in Sabit verliebt. Also Jahre später.
Und bei dir, Grit, als du dann jetzt den Roman gelesen hast, vor eben 3 Jahren, 2019, kam das Angebot. Eigentlich hätte die Premiere schon im April 2020 sein sollen. Da kam einiges dazwischen, wie wir alle wissen. Also als du ihn damals gelesen hast, kannst du noch oder weißt du noch, wie so deine ersten Eindrücke waren? Hast du gesagt, wunderbar, toller Stoff oder gab es auch Vorbehalte?
Also erstmal glaube ich, ist ja schon erstmal faszinierend. Also diese ganze Konstruktion und wirklich ja auch, man ist ja so schon geflasht, hat er jetzt wirklich was mit seiner Tochter oder nicht? Ne? Also das sind wirklich die ersten Gedanken, die einem da in den Kopf kommen. Und das fand ich schon spannend auch. Und ich fand es auch sehr spannend, wie Max Frisch das geschrieben hat. Es wird ja nie ausgesprochen. Es ist ja immer... ist es jetzt, ist es nicht, und man liest so weiter und sucht immer weiter.
Wie weit sind sie wirklich gegangen?
Genau, wie weit sind sie gegangen und wie geht das jetzt aus und erzählt das jetzt wirklich der Hanna, der Mutter, und so eine Faszination hatte ich dafür. Aber das hat mich erstmal gereizt an dem Stoff.
Und dann hatten, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir es dir angeboten haben oder ob du da auch direkt mit konfrontiert warst, durch eigene Recherche. Jetzt für die Bühnenfassung gibt es eben eine Fassung von Volkmar Kamm, der du ja jetzt auch zugestimmt hast, sage ich jetzt mal. Kannst du noch sagen, was für dich das Besondere an dieser Bühnenfassung war, dass du sagst, ja, das könnte auch mein Weg sein?
Tatsächlich habt ihr mir das angeboten. Also ich habe das Angebot für die Fassung von dem Theater bekommen. Und da fand ich halt die Auflösung von dem Roman super, weil es wird nämlich über zwei Walter Faber die Geschichte erzählt. Und das fand ich super spannend.
Wie über zwei Walter Faber?
Naja, wir haben zum einen den berichtenden Walter Faber und wir haben zum anderen den erlebenden Walter Faber. Mhm. Und das finde ich für diesen Roman einen super Ausgangspunkt, um diese ganzen Zwiegespräche, innere Monologe und so weiter auf der Bühne halt auszuloten und dann dem Zuschauer halt quasi visuell darzustellen und zu präsentieren. Das fand ich einen ganz guten Kniff, der mich gereizt hat.
Nun lebt der Roman ja davon, dass es viele Zeitsprünge gibt, dass innere Monologe gibt, dann gibt es wieder Szenen, wo Faber mit anderen in Gesprächen ist und Ähnliches. Wie hast du das für dich in deiner Inszenierung sortiert, will ich jetzt mal sagen, weil als Zuschauende nachher müssen wir ja doch uns irgendwie orientieren können.
Ja, also es ist so bei uns, dass das mit dem Flugzeugabsturz beginnt, das erste große Trauma für Walter Faber. Und ableitend von diesem, ich würde das jetzt mal als einen Prolog bezeichnen, also so starten wir in das Stück, trifft er dann auf seine Jugendliebe, die Hanna, die Mutter von Sabet. Und das ist unser roter Faden. Der geht durch, also über diesen Erzählstrang, quasi das Ende seines Lebens, werden dann alle anderen Episoden dann abgeleitet. Mhm. Und das bei uns funktioniert das in der Inszenierung sehr fließend. Also das sind so, würde ich sagen, fließende Erinnerungen, die ihn dann immer wieder reinholen. Wir haben das äußerlich halt über Musik und Licht gemacht und innerlich spielt der Kollege, er switcht halt immer wieder rein und wird reingesogen in seine Vergangenheit, in die Erinnerung und erlebt es quasi nochmal.
Was heißt das denn noch fürs Bühnenbild? Benutzt ihr dann die Drehscheibe? Es wird ja oft genutzt, wenn man sozusagen von einem Ort zum nächsten kommen will, dass man dann die Drehscheibe benutzt.
Also natürlich, das war erstmal die Herausforderung, weil es halt so viele Ortswechsel gibt, mussten wir ein sehr mobiles, abstraktes Bühnenbild schaffen, würde ich mal sagen. Wir haben das auch immer im Sinne von Walter Faber gedacht, also sehr technisch zum einen und dann sehr modular. Also wir haben 4 Kästen auf der Bühne, die sind aus Eisen geschweißt, die auch bewegbar sind und die funktionieren halt immer wieder neu. Also wir können sie immer wieder neu belegen. Sie können im Großen und Ganzen ein großes Schiff ergeben. Sie können im unteren Bereich beispielsweise die Wohnung von Hannah sein. Sie können in einem Modul ein Krankenzimmer sein. Und so funktioniert unser Bühnenbild. Also es wird wie eine Projektionsfläche benutzt und wird immer wieder neu belegt, aber ohne, dass wir es ausformulieren. Also wir haben kein Schiff auf der Bühne, sondern wir haben ein Konstrukt auf der Bühne und die Kollegen bespielen es als Schiff. Und ich finde, das funktioniert sehr gut. Also das ist beispielsweise spielen sie oben das Schiffsdeck und dann möchte die Sabet, dass ihr der Maschinenraum gezeigt wird. Und dann wandern sie nach unten und dann plötzlich entsteht aus der Wohnung, der Maschinenraum. So,
und das ist ja tatsächlich die Musik von Maren Kessler, die ja eigens komponiert wurde für dieses Stück, finde ich auch sehr hilfreich, weil es dann auch um wirklich Klangerlebnisse gibt, die ich zumindest direkt irgendwie, jetzt bin ich draußen, jetzt bin ich drinnen, ganz simpel gedacht.
Also Schiff ist dann kommt so ein abstraktes Meeresrauschen und sobald man dann in den Maschinenraum wandert, ist es dann so eine komponierte Fläche, die sofort Maschinenraum assoziieren lässt.
Mhm. War das für dich eine Herausforderung?
Also gerade als Schauspieler ist es super spannend, dieses Bühnenbild zu bespielen, weil es wie ein Labyrinth ist. Man kann sich verlaufen, was uns auch noch passiert, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Man kann sich aber auch wirklich in seinem Kopf ja verlaufen. Und als Schauspieler ist es super spannend, so Zeitsprünge, innere Monologe, die einfach auf einmal vollkommen woanders stattfinden. Ich glaube, auch zum Zuschauen ist das spannend, dass das so variabel bespielbar ist. Man ist wirklich wie in einem Labyrinth seiner eigenen Erinnerung.
Und du hast ja eben jetzt dann auch die Herausforderung, gemeinsam mit Jan Schreiber, sozusagen dem zweiten Walter Faber, dass ihr eine Figur seid. Wie macht man das? Also habt ihr euch direkt von Anfang an zusammengesetzt?
Ja, wir streiten uns ständig, wer mehr Text haben darf. Nein, das machen wir nicht. Manchmal ist man ja auch froh, wenn man Text abgeben kann. Nein, in der Tat ist es so, dass es ja immer wie ein Zwiegespräch einer Figur ist. Mhm. Das heißt, man hat die Möglichkeit, noch mehr Facetten des Homo Faber zu zeigen, weil zwei Schauspieler sich gegenseitig immer beleuchten können.
Mhm. Und habt ihr das dann eben jetzt in den Proben für euch entdeckt oder habt ihr euch vorher mal auch getroffen und gesagt, lass uns doch mal gemeinsam einfach die Rolle lesen und dass wir es gemeinsam entwickeln oder wie seid ihr da vorgegangen?
Also, wir haben das auf den Proben entwickelt.
Mhm.
Es gibt ja die Textvorlage, wo schon quasi ein Dialog zwischen den beiden Fabers stattfindet und mit der Grit zusammen haben wir versucht, das noch immer weiter zu verschränken. Das ist also nicht, was ich dann etwas langweilig finden würde. Ich glaube aber, dass wir in diese Falle nicht getappt sind. Einer erzählt, der andere spielt und dann wechselt sich das so ab, dass es also quasi immer so einen erzählenden Part gibt, der quasi die Informationen des Romans von sich geben muss und der andere spielt dann wieder eine Szene, sondern dass das viel mehr ineinander verschränkt ist. Also ich finde es teilweise fast filmisch, wie wir es machen, weil wir es wirklich schaffen, durch Lichtwechsel, durch die verschiedenen Ebenen und durch diese zwei Figuren wie eine Schnittkonstruktion im Film herzustellen.
Mhm. Und wie würdest du dann die zwei Seelen in der Brust des Walter Faber beschreiben?
Also es gibt natürlich diesen technischen Anteil oder wie das immer gesehen wird, Walter Faber, der Technokrat, der Ingenieur und dann schlägt aber auch in seiner Brust, glaube ich, wirklich diese Affinität für Kultur, für das Schöne, für intuitive Entscheidungen, die er sich aber immer verbietet. Mhm. Und da sind natürlich zwei Schauspieler wunderbar, um diesen Kontrast auszuloten.
Und jetzt ist ja eben Walter Faber ja nicht allein auf der Bühne, sondern auch in seiner Geschichte sind es dann zwei Frauen, die ganz wesentlichen Einfluss auf sein Leben haben. Hannah, bei uns gespielt von Ulrike Laster, und Sabet, Elisabeth, Elsbeth, also eine Frau mit mehreren Namen, bei uns gespielt von Christina Constanze Polzer. Grit, wie war es für dich, diese Frauenfiguren zu entdecken? Weil also im Roman sieht man sie ja nur durch die Augen von Walter Faber. Wie hast du sie gesehen?
Ja, ich habe sie halt durch meine weiblichen Augen gesehen. Und im Grunde, im Tiefen, das hast du auch mal gesagt auf den Proben, hat Max Frisch da schon zwei sehr starke Frauenrollen angelegt. Aber man muss sehr graben und man darf dem Walter Faber nicht zu sehr vertrauen. Also beispielsweise ein Satz: Hanna, du als Frau und Mutter, du bist ja fortschrittlich modern. Also was ist das denn für ein Satz, als wenn eine Frau und Mutter nicht fortschrittlich modern sein kann?
Ja, aber es geht ja noch weiter, weil ich sage ja auch: Hanna, du als Frau und Mutter, was arbeitest du eigentlich?
Ja, genau.
Auch ein Klassiker. Also,
man darf da einfach nicht Walter Faber vertrauen, der sie ja auch als hysterische Henne und so weiter bezeichnet. Das ist sie alles nicht. Also jedenfalls in unserer Interpretation. Wir haben es komplett umgedreht, beziehungsweise haben zwei sehr, sehr starke Frauen angelegt. Das war mir auch sehr wichtig, dass das rauskommt. Ich meine, die Hanna, die erfährt, dass der Walter etwas mit ihrer Tochter hat und sie schmeißt ihn nicht sofort raus oder verprügelt ihn oder so. Nein, im Gegenteil, sie pflegt ihn noch bis zum Tod. Und das finde ich eine unglaubliche Stärke. Und deswegen war es mir auch so wichtig, diese zwei Frauenrollen, ihre Facetten rauszukehren und da zwei sehr, sehr starke Frauenrollen anzulegen.
Und Janinek, wie würdest du sagen, wie sieht Walter Faber die beiden Frauen?
Ich finde ja sehr spannend, also um überhaupt so zwei so starke Frauenfiguren darstellen zu können oder zu zeigen, finde ich diesen Kontrast, dass Walter Faber eben damit gar nicht umgehen kann. Dass er zwei so moderne Frauen, die ihm eigentlich überlegen sind, wenn man mal jetzt ganz ehrlich ist, sind sie dem Mann über.
Absolut.
Und da kommt er nicht mit klar. Gleichzeitig ist es aber auch das Faszinierende für ihn, weil das eine unglaubliche Bereicherung ist. Das wiederum finde ich bei Frisch dann aber auch, das ist sehr modern gedacht, finde ich. Dieser Konflikt, der immer noch schwelt oder offen da ist, den haben wir ja auch auf den Proben. Ich als älterer Schauspieler und dann von Frauen umgeben, kämpfe ich ums Überleben als alter weißer Mann. Das ist so ein stehender Begriff bei uns geworden und ich füge mich dem. Aber das ist, dieser Konflikt ist einfach unglaublich spannend, als wenn die Frauenfiguren nur solche Schablonen wären aus der Sicht von Walter Faber, sondern dass es da wirklich zu harten Konfrontationen kommt.
Ist ja eine Besonderheit dieser Produktion, dass sie eben im März 2020 gestartet ist. Ich glaube, wir hatten damals eine Leseprobe gehabt. Es gab so zwei, drei Tage, wo ihr schon sozusagen über die Figuren gesprochen habt, wie ihr die Figuren seht, wie das auf der Bühne sein kann. Ich weiß gar nicht, habt ihr auch schon erste szenische Proben? Ja, Grit, Lukas nickt. Also es gab schon erste szenische
Probe.
Eine szenische Probe. Dann kam der eben Lockdown damals und es erst dachten wir natürlich noch, ja, dann warten wir ein paar Wochen. Wir wissen alle, es ist anders gekommen. Jetzt eben zwei Jahre später wieder in die Proben rein. Und ich will jetzt für euch beide fragen, wie war es für euch, nach diesen zwei Jahren wieder einzusteigen? War es ein Neueinstieg oder knüpft ihr da einfach an das Vorherige an? Wie war das für euch?
Also erstmal ist es auf jeden Fall ein Anknüpfen gewesen, weil wir haben, Claudia und ich, also die Bühnenbildnerin und ich, wir haben unser Konzept nicht komplett über den Haufen geworfen. Wir haben es überprüft und haben schon festgestellt, es ist richtig. Es ist richtig, was wir da gedacht haben damals. Mhm. Ich glaube, was passiert ist bei mir, ist, dass ich also zum einen älter geworden bin, reifer geworden bin, mich mehr noch mit der Rassismusdebatte auseinandergesetzt habe, mit der feministischen Debatte auseinandergesetzt habe und da so ein Reifeprozess stattgefunden hat. Dann kommt noch dazu, dass ich auch noch Mutter geworden bin. Mhm. Und da ist über die zwei Jahre so ein Reifeprozess fand da statt und der halt noch mehr Raum für die Frauen gelassen hat. Mhm. Also ich glaube, ich habe die da nochmal neu entdeckt und vor allem die Hanna, also es hat dann plötzlich so eine neue Bewunderung für diese Hanna-Figur aufgebracht, die ich vorher, glaube ich, so noch nicht gesehen habe. Vielleicht hätte ich mich da mehr auf die Sabet oder so gestürzt. Mhm. Und jetzt ist es gut ausgelotet und ich würde sagen, also mir hat es gut getan, dass da noch ein bisschen Reife und ein bisschen mehr Tiefe jetzt reingekommen ist.
Und was ist für dich das Neue, was du an Hanna entdeckt hast?
Naja, also ich habe plötzlich erkannt, was das für eine starke Frau ist, die zum einen erstmal alleinerziehende Mutter ist oder war und hat unglaublich viele Stationen in ihrem Leben. Also sie ist aus der Schweiz, dann nach Großbritannien. Sie hatte da zwar immer wieder Männer, das ist ja aber auch immer gescheitert. Dann ist sie wieder alleine mit dem Kind dann in die DDR und dann ist sie nach Moskau und dann ist sie nach Athen. Und das alles als Wissenschaftlerin. Mhm. Also sie hatte quasi eine wissenschaftliche Karriere und hat das geschafft als alleinerziehende Mutter. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Ihr ist natürlich irgendwie das nicht gegönnt gewesen, so eine große wissenschaftliche Karriere zu machen. Da werden Frauen ja dann bis heute auch immer noch gedrückt. Also sie ist jetzt nicht Professorin oder so, sie ist so wissenschaftliche Arbeiterin oder Mitarbeiterin. Das ist ihr nicht vergönnt, oder ist ihr nicht vergönnt, dass sie jetzt Professorin ist, obwohl sie das alles natürlich könnte. Mhm. Also das unterstelle ich ihr, dass sie da eine große professionelle
Profession
ja. hätte. Genau, das habe ich erst so jetzt, so nach 2 Jahren nochmal entdeckt. Das
und ich vorher nicht. Finde sie auch erstaunlich, was sie der Tochter dann noch alles ermöglicht, die irgendwie in England studieren kann, die allein auf Reisen gehen kann, was, ich sag mal, in den 50er Jahren, glaube ich, nicht üblich war, dass ein junges Mädchen durch halb Europa reist.
Genau. Und dann auch alles Musische und so weiter, das hat sie ihr ja alles mitgegeben. Ne? Also meine größte Bewunderung für diese Mutter und Frau und Wissenschaftlerin, nicht zu vergessen.
Und Janine, bei dir die 2 Jahre, wie hat sich das bei dir ausgewirkt?
Also ich glaube auch wirklich als Schauspieler, dass das ein Reifungsprozess auf jeden Fall ist. Und ich glaube, dass man muss es und kann es wirklich als Chance begreifen, dass man sich über so einen langen Zeitraum mit einem Stoff beschäftigt. Und es hat auch unglaublich viel gebracht, muss ich sagen. Ja, kann man schon sagen. Ich fand jetzt nochmal so, ich muss noch so einen kleinen Schlenker machen, weil das so, als alter weißer Mann, muss man jetzt ja irgendwie, dieses Ding, finde ich so faszinierend, dass Frisch da, das ist ja wirklich sehr modern beschrieben. Also auch das, es ist ja kein Scheitern, aber sagen wir mal, gegen die Widerstände, gegen die eine Frau ankämpfen muss im Beruf, das ist ja heute nicht anders. Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht, dass wir ein Sittengemälde der 50er Jahre zeichnen und man sagt, ah, Mensch, da hatten es aber Frauen schwer und zum Glück gibt es jetzt so viele Professorinnen und Nobelpreisträgerinnen, das haben wir alles hinter uns, sondern das ist ja quasi Ist-Zustand. Mhm. Dann ist man mit Max Frisch immer beschäftigt, habe ich das ja quasi sehr jung gelesen, da war das quasi wie so ein Coming-of-Age-Geschichte und als Schauspieler ist es jetzt so die Coming-out-of-Age-Geschichte. Also schließt sich dann der Bogen.
Ja. Grit, wenn du jetzt mal so von außen auf deine Inszenierung, die ja jetzt fast abgeschlossen ist, wir sind jetzt in den letzten Tagen vor der Premiere, wenn du so deine Version von Max Frischs Homo Faber mit wenigen Worten beschreiben solltest, was würdest du sagen?
Naja, erstmal haben wir uns auf die große Frage gestürzt. Also wir haben uns schon auf die Frage gestürzt, Schicksal oder Zufall. Mhm. Also wir haben uns jetzt nicht auf die mythologischen Aspekte oder so im Roman konzentriert, sondern auf diese Frage. Und dann ist es halt tatsächlich die Geschichte eines alten weißen Mannes, der die Augen vor den Tatsachen verschließt. Also auch wenn er Techniker ist, schafft er es nicht, auszurechnen, ob er der Vater ist oder nicht. Also das ist ja schon zu hinterfragen. Und die starken Frauen an seiner Seite holen ihn immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und nicht Hanna ist die hysterische Henne, sondern Walter Faber ist der Hysteriker.
Ja, das kann ich unterstreichen. Also das stellen wir aber auch so dar. Also ich stelle mich dem gern zur Verfügung.
Und du stellst dich dem aus.
Ja.
Also ich würde sagen, es ist eine Inszenierung aus dem Blickwinkel einer Frau. Mhm. Also nochmal.
Gespielt von einem Mann. Ja. Und damit schlagen wir ja auch wieder eine Brücke.
Genau, aber das ist ja auch gewollt. Das, also ja. Nicht ohne Grund wurde ja eine Frau als Regisseurin für diesen Stoff engagiert.
Ja, was wirklich sehr gut ist.
Ja, finde ich auch.
Dieser Blickwinkel, es ist super interessant, also in deiner Inszenierung das so spielen zu können.
Ein besseres Schlusswort kann ich mir gar nicht wünschen als Gesprächsleiter. Vielen Dank, dass ihr heute da wart, Grit und Jan Hinnack.
Ja, danke für die Einladung.
Dankeschön.
Sehr schön, dass Sie dabei waren, liebe Hörerinnen und Hörer. Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle einen Podcast zur nächsten Schauspielproduktion in unserem K2, unserer kleinen, feinen Spielstätte, die endlich wieder aufmacht. Gute Geständnisse besserer Menschen ist dort das Stück. Das Gespräch wird Christina Alexandrides führen.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.